Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Österreich steht vor einem politischen Umbruch. Die Tür steht jetzt offen für den FPÖ-Vorsitzenden Herbert Kickl. Mit ihm könnte erstmals ein rechtsnationaler Politiker ins Kanzleramt einziehen. Kickl wurde heute von Bundespräsident van der Bellen mit der Regierungsbildung beauftragt. Auch weil die konservative ÖVP nun doch zu Gesprächen mit der FPÖ bereit ist. Die Kickl-Partei hatte die Wahlen Ende September gewonnen. Danach wollte allerdings keine Partei mit ihr zusammenarbeiten. Versuche, eine Regierung zu bilden ohne Beteiligung der FPÖ, waren gescheitert.
Die Stimmung vor der Wiener Hofburg ist aufgeheizt. Mehrere Bündnisse wie die Omas gegen Rechts haben zu Demonstrationen aufgerufen. Gleich soll hier die alles entscheidende Frage geklärt werden. Bekommt der Chef der rechtsnationalen FPÖ, Herbert Kickl, den Regierungsauftrag?
Herr Kickl traut sich zu, im Rahmen von Regierungsverhandlungen tragfähige Lösungen zu finden. Und er will diese Verantwortung. Ich habe ihn das explizit gefragt. Ich habe ihn daher beauftragt, dass er Gespräche mit der ÖVP zur Bildung einer Bundesregierung aufnimmt.
Kickl könnte nun also Bundeskanzler werden. Der ehemalige Gefolgsmann des früheren FPÖ-Chefs Jörg Haider provozierte mit Wahlkampfslogans wie Daheim statt Islam. Von den rechtsextremen Identitären grenzt er sich kaum ab, bezeichnet sie als NGO von rechts. Laut Experten hat sich die FPÖ unter Kickl radikalisiert, etwa beim Thema Zuwanderung.
Und deshalb brauchen wir abschließend Remigration. Ich weiß gar nicht, was an diesem Wort so böse sein soll.
Direkt nach der Wahl wollte niemand mit Kickl koalieren. Das hat sich nun geändert. Die ÖVP vollzieht eine 180-Grad-Wende.
Es geht daher jetzt nicht um Herbert Kickl oder um mich, sondern es geht darum, dass dieses Land gerade jetzt eine stabile Regierung benötigt.
Gegen Mittag verlässt Kickl die Hofburg, begleitet von Buhrufen. Österreich stehen turbulente Zeiten bevor.
Unser Korrespondent Till Rüger verfolgt die Entwicklungen in Wien. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es zu einer Koalition zwischen FPÖ und ÖVP kommt?
Also es gibt große Schnittmengen in der Wirtschaftspolitik, in der Asylpolitik, aber zum Beispiel bei EU- und Sicherheitspolitik wird es schwer werden, einen Konsens zwischen ÖVP und FPÖ herzustellen. Vor allem auch das Haushaltsloch besteht ja weiterhin. Also das ist die große Frage, wie Herbert Kickl dieses Haushaltsloch stopfen will. Nicht umsonst ist die geplante Dreierkoalition genau an diesen Verhandlungen gescheitert. Also politische Beobachter geben ihm derzeit eine 50-50-Chance. Neuwahlen sind noch nicht vom Tisch.
Wie würde sich denn der Kurs der österreichischen Politik ändern, wenn FPÖ und ÖVP zusammen regieren?
Also Österreich würde deutlich weiter nach rechts rücken, in die Nähe eben von Italien, Slowakei und anderen Ländern, die auf dieser Linie liegen. Im Bereich Asylpolitik wird es sicherlich Verschärfungen geben. Auch Brüssel müsste sich Wärme anziehen. Kickl lebt ja davon, dass er die EU immer wieder angreift. Und Kickl gilt auch als russlandfreundlich. Er will die Unterstützung für die Ukraine, die österreichische und die EU-Unterstützung für die Ukraine deutlich zurückfahren.
Till Rüger, vielen Dank nach Wien. Während sich Österreich also mit dem Wahlergebnis auseinandersetzt, beginnt in Deutschland gerade erst der Wahlkampf. Durch die vorgezogene Bundestagswahl bekommen traditionelle Wintertermine eine neue Bedeutung. Wie zum Beispiel die Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im Kloster Seeon. Normalerweise stimmen sie dort ihren Kurs gegenüber der Schwesterpartei CDU ab. Diesmal läutete die CSU ihren Wahlkampf ein und setzt dabei auf das Thema Migration.
Protest vor den Mauern von Kloster Seeon. Diese Bürger fühlen sich von der CSU alleingelassen und überfordert. Denn in ihrer Gemeinde soll eine Flüchtlingsunterkunft entstehen. Mehrere hundert Menschen sollen dort unterkommen, in einem Ort mit etwa 4000 Einwohnern. Die Begrenzung der irregulären Migration ist für die CSU eins der zentralen Wahlkampfthemen. Den Ton hat sie jetzt noch einmal verschärft. Von einem Knallhartkurs spricht Landesgruppenchef Dobrindt.
Wir wollen die Migration wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Wir wollen, dass es Zurückweisungen an den Grenzen gibt, dass es Ausweisungen von Straftätern gibt.
Die CSU zählt die Tage bis zur Wahl. Die Migration, ein großes Thema, weitere Schwerpunkte, die Förderung der E-Mobilität oder die Ausweitung der Mütterrente. Auch damit will die CSU überzeugen. Genauso mit der Festlegung, nicht mit den Grünen regieren zu wollen.
Der grüne Wirtschaftsminister ist nicht kompetent, das hat er bewiesen. In der Wirtschaft selber ist er ein grünes oder rotes Tuch. Wenn die Union schwarz-grün weiter propagiert, wird es viele Wähler zu anderen Parteien treiben.
Andere Parteien, wie etwa die Freien Wähler, auch deswegen grenze sich die CSU so stark von den Grünen ab. Es gehe um Stimmen aus dem konservativen Lager, sagen politische Beobachter.
Für die CSU insbesondere, die hat so landespolitisch einfach auch eine Konkurrenz durch die Freien Wähler, die sehr stark versucht, auch diese Gegenposition zu den Grünen zu halten und herzustellen. Und auch dagegen muss die CSU ein bisschen sich positionieren.
In der CDU dagegen will man Schwarz-Grün nicht komplett ausschließen. Möglicherweise Gesprächsstoff für den Besuch von CDU-Chef Merz am Mittwoch in Seon.
Ein weiterer traditioneller Termin am Jahresanfang ist das Dreikönigstreffen der FDP. Und auch das wurde in diesem Jahr zum Start in die heiße Phase des Wahlkampfes. Parteichef Lindner rechnete mit der Ampelkoalition ab, der er bis vor kurzem noch angehörte. Nun strebt er eine Koalition mit der Union an und will das Thema Wirtschaft in den Mittelpunkt des Wahlkampfes stellen.
Gott schenke euch eine glückliche Zeit und seid gnädig in Ewigkeit.
Die drei Könige in Stuttgart wünschen Glück. Christian Lindner und die Liberalen können es gebrauchen. Sie wollen aus dem Umfragekeller heraus. Die FDP müsse wieder in die Regierung, meint der Parteichef und wirbt für Schwarz-Gelb.
In dieser politischen Situation gibt es einen wirklichen Politikwechsel nur in einer Koalition von CDU, CSU und FDP.
Eine Wende für Wachstum verspricht Lindner auch den Klassiker Steuerentlastungen für Bürger und Firmen. Weniger Staat, mehr Leistungsprinzip.
Ich treffe Bürgerinnen und Bürger, die mir offen sagen, Herr Lindner, der Abstand zwischen meinem Lohn und dem, was die Nachbarfamilie an Bürgergeld bekommt, er stimmt nicht mehr, er ist nicht mehr fair. Die Menschen sagen mir ins Gesicht, Bürgergeld runter, netto rauf.
Lindner will auch Verschärfungen in der Migrationspolitik. Politikexpertin Kropp sieht Risiken in der programmatischen Nähe zur Union.
Die Positionen zwischen CDU und FDP sind ja sehr mit sehr großen Überschneidungen versehen. Und deswegen werden sich strategische Wähler überlegen, ob sie der FDP dann die Stimme geben, wenn sie konstant unter 5% liegt.
Mit viel Applaus machen die Liberalen sich und ihrem Frontmann Mut für den Wahlkampf. Ihr Motto heißt, alles lässt sich ändern. Sie hoffen, dies gilt auch für den Zuspruch für sie.
Christian Lindner und seine Liberalen müssen dringend in der Wählergunst zulegen. Die Freien Demokraten werben vor allem für einen grundsätzlichen Wechsel im deutschen Wirtschaftskurs. Die FDP steht vor der existenziellen Frage, schafft sie es wieder in den Bundestag oder versinkt sie in der Bedeutungslosigkeit?
Der kanadische Premierminister Trudeau hat seinen Rücktritt angekündigt. Er ist seit 9 Jahren im Amt und wurde 2-mal wiedergewählt. Zuletzt hatte seine Beliebtheit aber deutlich nachgelassen, vor allem wegen stark gestiegener Preise für Lebensmittel und Mieten. Trudeau sagte, er werde den Vorsitz seiner liberalen Partei abgeben, sobald ein Nachfolger feststehe. Dann wolle er auch als Regierungschef zurücktreten. Im US-Präsidentschaftswahlkampf hatte Donald Trump seine Rivalin Kamala Harris immer wieder attackiert und beleidigt. Heute hatte ausgerechnet die demokratische Vizepräsidentin die Pflicht, Trumps Wahlsieg im US-Kongress offiziell zu verkünden, so wie es in den USA Tradition ist. Überschattet wurde die Sitzung in Washington von Erinnerungen an die Erstürmung des Kapitols vor genau 4 Jahren.
Bei dem Wetter möchte man keinen Hund vor die Türe jagen. Wintersturm Blair hat die US-Hauptstadt fest im Griff. Das Kapitol im dichten Schneetreiben kaum zu sehen. Drinnen kommen beide Parlamentskammern zusammen, der Senat und das Repräsentantenhaus, um das Wahlergebnis zu zertifizieren. Dazu wird die Zahl der Wahlleute-Stimmen aus den einzelnen Bundesstaaten verlesen und gezählt. Donald Trump aus Florida hat 312 Stimmen erhalten. Kamala Harris muss als Vizepräsidentin ihre Niederlage eingestehen. Die friedliche Machtübergabe ist eine der grundlegendsten Prinzipien der US-Demokratie. Das unterscheidet unser Regierungssystem von einer Monarchie oder Tyrannei. Vor genau 4 Jahren allerdings hatten Randalierer, aufgewiegelt durch eine Rede von Trump, versucht, die Zertifizierung des Wahlergebnisses zu verhindern. Sie durchbrachen Sicherheitsbarrikaden, stürmten das Gebäude. Abgeordnete mussten sich in Sicherheit bringen. Durch die Krawalle kamen 5 Menschen ums Leben. Noch US-Präsident Biden mahnte mehrfach, die Ereignisse vom 6. Januar 2021 nicht zu verklären. Wir können nicht erlauben, dass die Wahrheit vergessen wird. Trump hingegen hat in Aussicht gestellt, verurteilte Anhänger zu begnadigen.
Für die Demokraten ist die reibungslose Zertifizierung der Wahl eine Gelegenheit, sich als Gegenentwurf zu Trump zu präsentieren. Sie erkennen ihre Niederlage an, zeigen, dass sie dem demokratischen Prozess vertrauen und ihn anerkennen. Eine friedliche Machtübergabe, anders als bei Trump vor 4 Jahren.
2,5 Wochen liegt der Anschlag in Magdeburg inzwischen zurück. Für Betroffene und Angehörige geht das Leid aber weiter. Eine 52-jährige Frau ist jetzt im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben. Sie ist das 6. Todesopfer. Kurz vor Weihnachten war ein 50-Jähriger aus Saudi-Arabien mit einem Auto gezielt in die Menschen auf dem Weihnachtsmarkt gefahren. 5 Menschen starben am Tag des Anschlags. Etwa 300 wurden verletzt. Die Zahl der rechtsextremen Straftaten in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus einer Anfrage der Linkspartei an das Bundesinnenministerium hervor. 2023 waren es rund 28.900. Allein bis November 2024 stieg die Zahl der Straftaten auf knapp 34.000. Ein Anstieg von 17%. Den größten Anteil hatten Propagandadelikte wie Hakenkreuzschmierereien und Volksverhetzung. Die Zahlen dürften insgesamt noch höher ausfallen, wenn die Daten aus dem Monat Dezember hinzukommen. Es sind solche Bilder, die aus der Silvesternacht im Gedächtnis bleiben. Ein Haus in Berlin-Schöneberg wird durch die Wucht einer Explosion schwer beschädigt. Experten vermuten, es war eine Kugelbombe. In Erinnerung bleiben auch die 5 Toten, die Verletzten und die Angriffe auf Einsatzkräfte. Die Gewerkschaft der Polizei und die Deutsche Umwelthilfe fordern schon länger ein Verbot für private Böller und haben dafür Unterschriften gesammelt.
Das ist die aktuelle Zahl des offenen Briefs der DUH und der Petition der Gewerkschaft der Polizei in Berlin.
Fast 2 Millionen Unterschriften sind es, die am Vormittag öffentlichkeitswirksam ans Bundesinnenministerium übergeben werden. Rund 35 Organisationen fordern ein generelles Böllerverbot, um Luftverschmutzung, Sachbeschädigung und Gewalt zu verhindern. Laut Gewerkschaft der Polizei werde Feuerwerk zunehmend als Waffe eingesetzt.
Am Silvesterabend, da sterben Menschen, da werden Menschen schwer verletzt, meine Kolleginnen und Kollegen werden beschossen. Und da muss sich jeder Politiker auch die Frage stellen, ist es die Zukunft der nächsten Jahre? Worauf warten wir eigentlich? Was muss noch passieren? Und wie viel Verantwortung haben wir auch den Menschen gegenüber, die verletzt sind und auch zukünftig verletzt werden können oder auch sterben?
Nicht nur illegale Pyrotechnik, sondern auch legale Böller und Raketen hatten in der Silvesternacht schwere Schäden angerichtet. Bundesweit gab es 5 Tote, allein in Berlin mehr als 360 Verletzte. Dennoch ist die Bundesinnenministerin gegen ein generelles Verbot, kann sich aber mehr Handlungsspielraum für Länder und Kommunen vorstellen, Böller zu verbieten. Dazu müsse das Sprengstoffrecht geändert werden.
Das hat leider bislang im Bundesrat keine Mehrheit gefunden. Es gab 3 Bundesländer, die das beantragt haben. Ich unterstütze das aber, weil man vor Ort unterschiedliche Begebenheiten hat. Ein generelles Böllerverbot lehne ich ab, denn es kann nicht sein, dass wenige Chaoten dafür zu führen, dass ein Böllerverbot deutschlandweit ausgesprochen werden muss.
Das restliche Jahr gilt ein solches Verbot ohnehin. Zeit also genug für Bund und Länder für mögliche Verschärfungen.
Sie haben bei der Verleihung der Golden Globes vergangene Nacht richtig abgeräumt. Gleich 4 Preise gab es für den Musical-Thriller Emilia Perez. Erzählt von einem mexikanischen Drogenbaron, der ein neues Leben als Frau beginnen will. In der Hauptrolle Transgender-Star Carla Sofia Gascón. Die Globes für den besten Film, die beste Regie und den besten Hauptdarsteller gingen an Der Brutalist. Adrian Brody spielt einen jüdischen Architekten, der den Holocaust überlebt und in den USA neu anfängt. Mit diesem Sprung schaffte er es an die Spitze. Der 22-jährige Österreicher Daniel Schofenig hat die diesjährige Vierschanzentournee gewonnen. Er setzte sich im Abschlussspringen in Bischofshofen gegen seine Teamkollegen Hörl und Kraft durch. Bester Deutscher wurde auf Platz 6 in der Gesamtwertung Pius Paschke. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 7. Januar.
Ein Tief bringt dem Norden stürmisches Wetter und lenkt wieder nasskalte Luft zu uns. Heute Nacht drohen an der Nordsee noch schwere Sturmböen, auf den Inseln auch Orkanböen. Im Südosten kann es gefrierenden Regen geben. Morgen teils Sonne, teils Wolken und von Westen her Regen, Schneeregen und Graupelschauer. Oberhalb von 400 bis 500 Metern fällt Schnee. Heute Nacht noch 7 Grad am Oberrhein bis 0 Grad in Niederbayern. Morgen Höchstwerte von 2 Grad in der Eifel bis 9 Grad im Breisgau. Am Mittwoch im Süden dichte Wolken mit Regen, zur Mitte hin teilweise bis in die Niederungen Schnee, sonst meist trocken. Am Donnerstag gebietsweise Regen, vom Norden und Nordwesten bis in die Mitte auch Schnee, in der Südhälfte stürmisch, Freitag wechselhaft, im Südwesten freundlicher.
Um 23.15 Uhr geht es in den Tagesthemen mit Jesse Wellmer um Herbert Kickl und die Frage, wie weit Österreich nun nach rechts rücken könnte. Und wir zeigen, wie Elon Musk versucht, auch die Politik in Großbritannien massiv zu beeinflussen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montagabend.